Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Und mit einem Abschied als Begrüßung.
Willst du direkt wieder gehen?
Na, ich nicht, aber die Guardians of the Galaxy schließlich. Volume 3 startet morgen, also Mittwoch in den Kinos. Und auch wenn jetzt die gesamte Storyline vielleicht nicht für immer aus dem Marvel Cinematic Universe verschwinden wird, ist erstmal das Ende dieser Trilogie erreicht.
Ja, deshalb bin ich auch eben mal kurz vor ein paar Wochen nach Paris gehopst.
La, 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 la.
Ins Disneyland.
La, 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 la.
Ein kleines wütendes Trauma bei Tom Westerholt und habe dort mit den Hauptdarstellern Chris Pratt und Zoe Saldana und mit Regisseur James Gunn gesprochen, dem eine Sache zum Film ganz wichtig ist.
This movie's different than the other two. It's going to have a lot of the things that we love out of Guardians of the Galaxy movies. It's going to have the humor, it's going to have the music, it's going to have those things, but it's also going to go to a little bit of a different place. And let people know that right away, that it's a different sort of film.
Ja gut, meinetwegen habe ich dir wahrscheinlich, wenn ich mich recht erinnere, großmütig überlassen, diese Reise, weil ich eben nicht so der Abschiedstyp bin. Da heulen dann immer alle und das kann ich nicht leiden. Mir hat's gereicht, den Film zu sehen. Da sprechen wir gleich drüber. Einen Kinosaal weiter gibt's diese Woche noch was Deutsches, das Lehrerzimmer, ein Film, der auch für einige Filmpreise nominiert ist. Der startet am Donnerstag. Es geht um Diebstahl, um Anschuldigungen und einen darauf folgenden Shitstorm. Oder wie es in Berliner Schulen heißen würde, Alltag.
Ja, und was Neues von Bridgerton haben wir auch noch, das erste Spin-off, zwischengelagert, quasi zwischen Staffel 2 und 3. Queen Charlotte. Dazu habe ich mit der Hauptdarstellerin Golda Washwell gesucht.
Also legen wir los mit den Guardians und einer aktuellen Situationsbeschreibung der bisher lustigsten Marvel-Superhelden, zusammengefasst von deren Anführer Peter Quill alias...
Ich bin Star-Lord. Ich habe die Guardians gegründet. Hab ein Mädchen getroffen, mich verliebt. Sie ist gestorben. Aber kam dann zurück. Kam zurück und war echt scheiße.
Oh, bitte.
Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber im Wesentlichen stimmt's.
Ja, das gilt sowohl für unsere Film- und Serienreviews hier, als auch für die Geschichte von Peter und Gamora, die ja mal ein Liebespaar waren, bis Gamora, wie bekannt, Infinity War nicht überlebt hat. Aber durch eine Zeitreise von vor ihrem Tod ins Heute gebeamt werden konnte. Und das Ganze zu dem Preis, dass sie damals eben noch keinen Peter Star-Lord Quill kannte und quasi bis heute auch nichts von ihm wissen will, während er verzweifelt weiter an ihr rumbaggert.
Sehr verzweifelt. In den wenigen Momenten, in denen er mal einen Alkoholpegel unter dem von Til Schweiger hat, würde ich vorsichtig formuliert ausdrücken. Das ist der...
Bam.
Das musste sein. Das ist der Teil, der hier weitergesponnen wird, der ausnahmsweise tatsächlich mit dem Rest des MCUs was zu tun hat. Alles andere ist relativ für sich alleine stehend, denn dann kommt der Teil, der neu ist, nämlich Rockets Vorgeschichte. Bisher wussten wir immer nur, dass dieser rotzfreche, schießwütige Waschbär und beste Freund von Quill einfach nicht über seine Vergangenheit sprechen will. Hier erfahren wir jetzt auf sehr traumatische Art und Weise, warum, und sehen seine Story vom Waschbär-Welpen im Labor bis heute.
Hat mich so ein bisschen erinnert, ehrlich gesagt, an X-Men Origins Wolverine. Weil es ja auch fast so ein, also es ist nicht wirklich ein Spin-off, weil es jetzt nicht nur um Rocket geht, aber ohne da jetzt was zu spoilern, diese Labornummer, wie er da umgebaut wird zu einem sprechenden Waschbär, der dann auch noch andere sprechende Tiere in diesem Labor kennenlernt, hat mich ein bisschen erinnert, wie sie Wolverine damals in dieses Becken, Glas- und Betonbecken gesteckt haben, um ihm das Adamantium-Skelett irgendwie einzuimpfen. Insofern ist es schon auch ein bisschen eine Rocket-Origin-Geschichte.
Für mich war es total eine Rocket-Origin-Geschichte. Ich musste an Frankensteins Monster denken. Also ich bin vor allem filmhistorisch und literaturhistorisch noch mal ein bisschen weiter in die Zeit nach hinten gereist für den Vergleich. Und ich fand auch, also Er muss ja gerettet werden von den Guardians. Im ersten Film ging es ja um Freundschaft, im zweiten um Familie. Hier geht es so ein bisschen um die Findung des Selbst auf ganz verschiedenen Ebenen.
Herkunftsfrage
in der Gegenwart und natürlich dann auch in diesen Rückblenden, wenn wir bei Rocket sind, der von Warlock in einem ersten großen Angriff schwer verletzt wird. Deswegen kommen die Guardians überhaupt darauf, sich mal mit der Herkunft von Rocket zu beschäftigen, weil sie ihn retten wollen und dann High Evolutionary suchen müssen. Also eine Backstory um das Ganze, die ich total abstrus fand. Und ich fand auch diesen ganzen Film ein Stück weit abstrus, nämlich immer dann, wenn er im Hier und Jetzt ist, da ist das für mich wirklich so CGI-Schlachtware von der Stange gewesen. Ja. Das sah alles gleich aus, wenn du mal kurz aufs Klo gegangen bist, bei einer Laufzeit von 2:30, absolut verständlich.
Wo 90 Minuten locker gereicht
hätten. Und wiedergekommen bist und im Nachbarsaal Tor gelaufen wäre, hättest du, glaube ich, relativ lange nicht gemerkt, dass du im falschen Film bist, weil das, obwohl der Regisseur James Gunn ist, für mich trotzdem irgendwie alles so ein bisschen nach dem Gleichen aussieht. Diese Geschichte um Rocket, da muss ich zugeben, das fand ich hoch emotional. Da habe ich auch die ein oder andere Träne verdrückt, weil es so eine vollkommen neue Tonlage im MCU ist, die wirklich düster ist. Mich wundert das generell, dass sie eine FSK 12 haben, also eine PG-13. Da sind die, glaube ich, die haben den mit geschlossenen Augen geguckt, um das durchdrücken zu können. Nun muss man ja auch mitbedenken, die Fans vom ersten Film, die damals Kinder waren, sind heute Jugendliche, die können das ertragen, um den Nachwuchs, der jetzt gerade damit anfängt, da würde ich empfehlen, bitte nicht ins Kino gehen. Das ist wirklich, es ist schauerlich. Es hat ja auch so ein bisschen, also dieses, das High Evolutionary sich eine Herrenrasse in Anführungsstrichen zusammenbauen will.
So ein Typ müssen wir vielleicht kurz erklären, der einen ziemlichen Gottkomplex hat und der
durchgeknallter Wissenschaftler,
der Schöpfer von Rocket ist, der ihn also quasi damals nicht zusammengebaut hat, aber der ihn technisch erweitert hat. Also Rocket ist tatsächlich ein ganz einfacher, kleiner Waschbär gewesen, wie er hier auf unserem Planeten millionenfach rumrennt.
Und davon gibt's im Film ganz viele und sie sind so süß und sie sind eingesperrt in einem,
so ein bisschen 101 Waschbären.
Ja, in einem fensterlosen Kellerverschlag und dann gucken sie dich mit ihren großen traurigen Waschbäraugen an und sagen, nimm mich mit, ich werde hier sterben. Und du sitzt da im Kino und denkst, ich nehme euch alle sofort mit. Ich habe zwar keinen Platz zu Hause, aber es ist egal, ich adoptiere euch alle.
Erinnerst du dich an diesen verrückten, durchgeknallten Moderator, der immer in seinen Spazierstock gesprochen hat, in Das fünfte Element mit Bruce Willis?
Ja.
An diesen Typen hat mich High Evolutionary erinnert.
Ein bisschen. Ich fand ihn, das war so, Marvel kann einfach nicht so richtig Bösewichte, wenn wir mal von Thanos absehen.
Ja.
Ich fand den eigentlich nur da, um Stichworte zu geben, beziehungsweise um dann vielleicht das MCU, wir sind ja in der fünften Phase, merkt man in dem Film nicht so richtig, doch noch zu erweitern. Warlock, gespielt von Will Poulter, den ich ja fantastisch finde. Also
der
nicht
so
nur,
Boobies immer so großartig spielt.
Ich habe am Anfang ein bisschen mit der Rolle gefremdet, mich dann aber auch dran gewöhnt. Von ihm würde ich gerne mehr sehen. Aber sonst fand ich so den Humor, ja, er war da, aber er war nicht so on point wie in den anderen Filmen. Der Soundtrack war da, er war großartig. Aber auch das ist im dritten Film nicht mehr, also da gehe ich einfach von aus, das überrascht mich nicht mehr. Und sonst fand ich, dass halt jeder irgendwie so auch nochmal seine emotionale Backstory bekommen hat. Peter Quill, besoffen, fand ich großartig, aber das war dann auch irgendwann redundant.
Ja.
Sie haben alle natürlich noch mal ihren Moment bekommen, aber mir war das alles in allem zu sehr so eine Abschiedsshow.
Ja, und trotzdem aber finde ich, ist es kein wirklicher Film, der etwas abschließt. Also
nein,
auch da hast du dieses
so
Backdoor-Prinzip von Marvel, dass sie zum Ende hin immer sagen, also wenn die Kuh dann aber doch noch Milch gibt, dann wollen wir schon auch möglichst nahtlos anschließen können. Das haben sie mittlerweile gelernt. Auch dadurch, dass ja x Figuren mittlerweile zurückgeholt werden mussten, wo man gemerkt hat, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, die sterben zu lassen. Gamora, bestes Beispiel. Und so machen sie es mittlerweile auch mit den Filmen. Sie trauen sich keinen wirklichen Abschluss einer Geschichte, weil es nach innen hin offen bleiben muss. Und das ist auch hier wieder so. Wir nehmen natürlich den Abspann nicht vorweg, den müsst ihr euch selbst angucken, ist ein Marvel-Film, ihr kennt das.
Sei froh, dass du den nicht in Disneyland gesehen hast, bei uns war einfach Schluss, wir hatten keinen Abspann. Ja, ich musste mir jetzt nochmal angucken.
Ja.
Was ich nicht tun werde,
ja,
um zu wissen, was Mid- und End-Credits-Szenen waren. Oder du erzählst es mir gleich, wenn hier die Mikrofone aus sind.
Ihr habt Karussellfahren gekriegt, wir haben einen vernünftigen Marvel-Abspann gekriegt, der aber auch im Endeffekt nur befeuert, was wir gerade gesagt haben, nämlich am Ende der Vorhang zu und alle Fragen offen. So, und wird es wahrscheinlich auch da irgendwann weitergehen. Könnt ihr euch angucken, jetzt ab Mittwoch schon, Marvel-Mittwoch, das machen die seit Jahren schon, Guardians of the Galaxy Volume 3. Du, Anna, hast halt die Stars aus dem Film da irgendwo in Paris getroffen. Dein Sohn ist als Thor zurückgekommen von dieser Reise. Deine Frau ist mit Minnie Maus durchgebrannt. Das sind Notizen am Rande, Kollateralschäden, die man hinnehmen muss, wenn man denn meint, man müsste unbedingt aus unserem Büro flüchten.
Wo war
in
ich?
Kannst irgendwelche fernen Länder, was in Paris sind. Viel wichtiger als was du da erlebt hast, sind mir deine Gespräche mit diesen Stars. Jetzt, wo das für die erstmal vorbei ist, wirkten die eher gelöst oder waren die doch traurig?
Also Chris Pratt hatte Tränen in den Augen, aber das lag daran, dass er sich beim Reingehen am Kronleuchter den Kopf gestoßen hat. Der ist ja relativ groß und das war in so einem Konferenzraum in so einem altehrwürdigen Pariser Hotel, nicht in Disneyland. Haben den Ort gewechselt. Und der Tisch stand nicht da, wo er eigentlich hätte stehen sollen, nämlich unter diesem Kronleuchter, und er hat sich schön gestoßen. Zoe Saldana hat auch sehr lachen müssen. Ich hatte schon das Gefühl, dass bei denen in den letzten Jahren so eine Einheit entstanden ist. Also wirklich die Guardians auf der Leinwand, nicht nur als Team, sondern auch hinter der Kamera. Die haben sich ja auch alle dafür eingesetzt, als James Gunn wegen Uralt-Tweets kurzfristig gefeuert wurde zwischen Film 2 und 3. Pratt und Saldana auch im Interview ganz harmonisch, als sie geklärt haben, ob Chris Pratt jetzt ein Pflaster braucht oder nicht. Sie sagen auch, unterstützt deine These, es ist kein finaler Abschied, sondern eher ein bis später.
To the cast and many crew members, you're probably saying see you later. You're not saying goodbye. But to this exact group of people in a creative space, the same creative space we've shared over, you know, several times over the past 9-10 years, we're saying goodbye to that, which is, you know, truly, you turn the page in a book, and sometimes when you turn the page, it's the end of a chapter. Sometimes it's the end of a book, but it's certainly the turning of a page, certainly a chapter and possibly a book.
It's bittersweet. You know, it's been such a sweet ride, and I don't think that any of us could have ever imagined that signing up for one movie would lead us to three, and then two additional Avengers movies, and then more for the Guardians now. So all of the surprises were just nuggets of happiness and true appreciation of what this has meant. And it only means a lot to us because it's meant a lot to fans, you know, on a global scale. And it's because of them that we keep coming back, because if that weren't the case, we would not be here with you guys today. But it's such a special, it's been a special journey. And I do believe that, you know, there was nobody else better than Chris to play Star-Lord. There was nobody else better than James Gunn to write Guardians of the Galaxy.
Die Verbundenheit zu Gunn ist da, und das, was er geschrieben hat, eben nicht für Pratt und Saldana, die sind ja hier wirklich eher Randfiguren, sondern für Rocket, und das war von vornherein reine Absicht.
Well, I mean, I think I always thought I was going to the story about Rocket. So if that was from the very beginning, when Marvel first came to me with the first movie, I didn't quite see a way in immediately. And I thought it might seem silly. It might seem like Bugs Bunny in the middle of the Avengers because, you know, there's a talking raccoon as part of all this. And I love raccoons, but I didn't know how it was going to work. And as I was driving home from meeting with Marvel, I started thinking about how, you know, if this talking raccoon did exist, how would he exist? And I started thinking, gosh, you know, this little animal was taken. He was turned into something he shouldn't be. And he's totally alone in this universe, and there's nothing else like him, and he's the saddest little guy in the entire world. That, to me, was the seeds of the entire Guardians of the Galaxy. Once that happened, everything else kind of came together. And I always knew I was going towards this story. I always thought of Rocket as the secret protagonist of the series.
Ja, Rocket als eben nicht nur heimlicher Star des Films, sondern fast als Origin-Hauptfigur in diesem dritten Teil. Kann Chris Pratt das ab, ausnahmsweise hier mal nur die zweite Geige zu spielen?
Kann er, zumal er einen hochphilosophischen Erklärungsansatz für alle Figuren hat, wobei ich auch mittlerweile vermute, vielleicht hatte er vom Kronleuchterstoß eine kleine Gehirnerschütterung.
It is interesting you hang the theme of self in this movie in various ways, and I think based on which character, which perspective, or which element of the film you're talking about, there's a lot of different glimpses into the theme of self.
Yeah.
One for Quill is this idea, it's given beautifully by a comedic monologue by Drax that was sort of puppeteered by Mantis, that Quill needs to stop hopping from lily pad to lily pad and find out, learn how to swim, learn to be comfortable on his own. There's a lot of folks, you always beware of somebody who doesn't know how to be alone because they're not comfortable with themselves, they're still grappling with themselves. And for Quill, that means trying to go back to his home, to where he's been running from. He's been, and in regards to the other Guardians, there's with Gamora, probably the idea that what makes a self? Is it the divine spark within you, your soul that makes you who you are? Or are you the collection of experiences through the course of your life, the shared trauma, the Quill saving her life and then falling in love, all of that? Does that make her who she is? Or is she something beneath that? And if she's something beneath that, will her and Quill be inevitably sparked together to fall in love? Is it fate? Or is it just a series of circumstances that lead you into who you are? And so, and is the relationship you're in the definition of who you are? And so I think you find out through the course of this film, at least, that it's not the relationship you're in that defines who you are permanently, but only momentarily. Mm-hmm. And maybe that's the same theme and why we're all so sad about this wrapping, is while we're all together, we know who we are. And then mm-hmm. when we walk away, professionally at least, who are we again? Are we going to come back and play these characters? Are we going to go do something else? Mm-hmm. It's just a comfort in the last 10 years knowing that we were the Guardians of the Galaxy.
Es war ein sicherer Job die letzten 10 Jahre und Parallelen zu ihm, also auch dieses Außenseitertum, das die Guardians ja durchzieht. Vor dem Interview auf der Pressekonferenz, da gab es einen lustigen Moment, weil James Gunn meinte, es seien alle Außenseiter, außer Chris Pratt, der ist ja immerhin A-Lister mittlerweile, wirklich vom übergewichtigen
Parks and Recreation-Schauspieler,
den keiner auf dem Schirm hatte, zum Zugpferd mehrerer großer Franchises. Jurassic World ist ja nun auch vorbei. Aber er musste dann im Gespräch, bezogen auf diesen Außenseiter-Kommentar von James Gunn, erstmal Missverständnisse ausräumen.
Yeah, I suppose it's funny, James said that, and he's like, everyone's a misfit but Chris. Chris has lived a very charmed life. And I think both can be true, that you can be a misfit but also be a person who's led a charmed life. I was a weird kid. I was a strange kid. And I think in the wrong hands, I could have been made to feel incredibly insecure. Mm-hmm. But I had a great support system. The people in my community, my coaches, I had a couple of wrestling coaches who really embraced who I was and thought I was funny. And I was always trying to seek people's attention. And I was really obnoxious, very hyper and disruptive in class, and just desperate to be loved and to be liked and to feel seen and heard. And I see there are a few family videos of me when I was a youngster, and I see myself now and I'm really annoyed with who I was. I was like, oh my God, no wonder my dad was always like just giving me that look, like, this kid is annoying. God, it's embarrassing almost. And so yeah, I've felt that way. And I maybe there's even a feeling now of it a little bit. Just the truth is, anytime you're going to just really have the conviction to be honest with who you are, there's a likelihood that you'll be slightly unpopular. And that may make you feel like a misfit. It may make you feel like someone who is an outcast. But I don't think that a theme in our film is you really have to embrace it and be honest about who you are, even if it's unpopular, because getting recognition, because otherwise there just becomes this homogenous human being that everyone kind of becomes the same person. And that's really boring, I think. That's the sort of cookie cutter human being that, you know, is not real. It's usually just an expression that's of somebody trying to gain the approval of every person on the planet. And that's just not going to happen because we're all so different.
Embrace your weirdness.
Embrace it.
Ich kann mir das recht gut vorstellen, Chris Pratt als nerdiges Kind.
Mit Dachschaden, jetzt ganz neu vom Kronleuchter in Paris. Nun haben die ja jede Menge Zeit auf einmal nach diesen 3 Filmen in 10 Jahren. Saldana ist ja sowieso einigermaßen krass im Geschäft. Avatar, Star Trek, Guardians. Müssen wir uns um die beiden irgendwelche Sorgen machen?
Also finanzieller Hinsicht glaube ich nicht. Auch nicht, was die Beschäftigungsverhältnisse in Hollywood angeht. Wobei Chris Pratt, der auch 3 Kinder hat, die jüngsten beiden noch mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger im Windelalter, der will in erster Linie vor allem erstmal angeln gehen.
Mit Schwarzenegger?
Vermutlich mit Schwarzenegger auch. Und Zeldana, die freut sich über den leeren Terminkalender in anderer Hinsicht.
In terms of free time to do other projects and keep expanding my craft and be able to scratch items off my bucket list outside of science fiction and space. But once again, it's bittersweet. I'm very grateful for the films that I've been able to do. The fact that I bet on really good stories and that these people behind all these amazing stories bet on me. We won the lottery in terms of like how well it impacted people. These are only ingredients for gratitude, appreciation, and just affirmation that what you're doing really resonates with people. And that kind of connection that Chris so talks about, I do yearn to connect with people. And sometimes, not sometimes, science fiction gave me the ability to recreate myself in a way that felt impossible. Not for me, but felt impossible for others that were holding the keys for these opportunities for me. To see me be anything different than the color of my skin or my gender. And space, I was able to defy that gravity and be green and be blue and be, you know, all of these things. And it's funny because all these men are named James, by the way. James Cameron, James Gunn, and James JJ. So I love my weird James. But it also gives me the ability to connect with a younger audience. I think that I am a child deep down inside, and I have a deep appreciation of what it's like to be understood by the grown-ups. You know, I remember what that was like when you were overlooked and you were underestimated, but I also remember what it was like when you were seen and you were understood, and that felt like you can do anything. So me kind of being a part of projects that give that representation to younger audiences, it's my legacy. So I'm like, they can keep their Oscars. I would like an Oscar, actually. But I'm fine with, like, a 12-year-old boy coming up to me or, like, a little brown 9-year-old girl saying, I was Gamora last Halloween. That, to me, is, I can't even tell you what that means to me.
Und das finde ich wirklich eine sehr schöne Entwicklung.
Das mit den Fans kann ich nachvollziehen, da ist ja wirklich eine ganze Generation rangewachsen, also die beim ersten Film 7 waren, sind halt jetzt 17, können natürlich auch mehr Gewalt ab oder diese Düsternis des Films, des dritten Teils, und die lieben die Guardians.
Ja, James Gunn hat ja auch ein bisschen gut reden, der Wechsel zu DC, der kehrt Marvel den Rücken, auch wenn er sagt, er bleibt mit Kevin Feige natürlich befreundet, was ich aber spannend finde, und das steht im Gegensatz zu seiner Karriereentscheidung, dass er auch beim Publikum langsam wirklich eine Sättigung wahrnimmt, nämlich eine Superhelden-Fatigue.
I think it's real. I think the reasoning is that just there just aren't enough good movies, and I think that people are putting spectacle and just the name of a superhero that's never been turned into a movie above story and character and the things that really matter. And I hope the Guardians movies work, because I really love and care about the characters, and I really love and care about the stories. And I didn't want to go into making another movie where they're saving the universe, because we all know the universe isn't going to end at the end of whatever the thing is. This is about a group of characters where we don't know what's going to happen to them. And it's a more personal story. So I think that it's like with any genre, if you're just leaning on the genre versus, you know, using good stories to support the genre, it's going to,
Ach, guck mal an, hat der Herr Gunn da mal kurz die ganze Marvel-Misere schön auf den Punkt gebracht, also das, was wir seit Jahren auch sagen, nämlich, wenn es einfach keine neuen Geschichten mehr gibt und keine neuen Figuren zu erzählen, einfach mal eine Pause machen, das MCU mal ruhen lassen, denn das reine effektüberschwängerte Marvel-Geballer wird auf jeden Fall irgendwann nicht mehr ausreichen, wenn einem sonst nichts einfällt. Oder?
Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber im Wesentlichen stimmt's.
Schwenken wir rüber, einen Tag und einen Kinosaal weiter. Ab Donnerstag gibt's nämlich massiven Stress an der Schule.
Also Frau Kuhn, Sie können sich ja sicher denken, worum es geht. Möchten Sie uns etwas sagen?
Ich finde diese Unterstellung eine absolute Frechheit.
Gut, aber wir haben ja ein Problem und darüber müssen wir einfach reden. Ja, das sind noch keine Unterstellungen.
Naja, doch. Haben Sie irgendwelche Beweise?
gebe sie mir her. Also Frau Kuhn, so wie ich sie kenne, kann ich gar nicht glauben, was ich da sehe.
In dieser Schule im Film Das Lehrerzimmer verschwindet seit einiger Zeit Geld, vor allem aus den Portemonnaies der Lehrkräfte. Also kommt die junge Lehrerin Carla Novak, gespielt von Leonie Benesch, auf eine folgenschwere Idee. Sie lässt ihren Laptop aufgeklappt im Lehrerzimmer stehen, schaltet die Webcam auf Aufnahme, lässt Jacke mit Portemonnaie am Stuhl hängen und verlässt das Lehrerzimmer Richtung Unterricht.
Als sie zurückkommt, ist das Geld aus dem Portemonnaie verschwunden und auf dem Video auch etwas zu sehen. Wer oder was zu sehen ist, ist aber jetzt ein ziemliches Problem, und zwar eins, das sich ausbreitet wie ein Virus.
Wer ist noch auf dem Video zu sehen?
Ich kann dir garantieren, Vanessa, dass du nicht drauf bist.
Ja, aber ich finde es trotzdem nicht gut.
Okay, ist notiert.
Mhm. Gibt es noch Kuchen?
Ja, hier, greif zu.
Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist, Frau Novak. Vielleicht sind Sie auch überfordert.
Ich bin gar nicht überfordert, ist alles gut.
Aber denken Sie trotzdem drüber nach, ob es nicht vielleicht eine Möglichkeit gibt, gemeinschaftlich gegen Frau Kuhn vorzugehen.
Sagen Sie, reicht es Ihnen nicht, dass die arme Frau ihren Job verliert?
Die arme Frau? Ist das Ihr Ernst?
Das ist mein Ernst, jetzt sieht das hier nach Spaß aus.
Du, Carla, damit gefällt Frau Kuhn in allen Ehren. Aber ich finde, dass du uns gegenüber hier auch eine Verantwortung hast.
Ja, und genau wegen dieser Verantwortung kann ich euch gerade leider nicht weiterhelfen. Es tut mir leid.
Das ist echt unglaublich.
Beschuldigt wird nämlich quasi so eine Art gute Seele der Schule. Und Carla Novak, die das alles losgetreten hat, muss jetzt erkennen, dass ein Hinweis oder ein Indiz, selbst wenn das ganz gezielt auf eine Person hindeutet, eben immer noch kein Beweis ist und sie ja vor allem selbst einen gigantischen Fehler gemacht hat, der ihr jetzt ziemlich um die Ohren fliegt.
Ja, und sie merkt als junge, ambitionierte Lehrerin, dass das Konzept Schule vielleicht auch so ein bisschen, vorsichtig formuliert, überholt ist, weil sich ja gefühlt seit 50 Jahren nichts verändert hat. Und das ist, also was ich an dem Film, und ich glaube, ich bin da anderer Meinung als du, weil ich fand den richtig, richtig stark und freue mich auch über diese 7 Filmpreisnominierungen, dass hier wirklich so viel verhandelt wird über diesen Mikrokosmos Schule. Es ist eigentlich wie so ein Brennglas der Gesellschaft mit ganz vielen Facetten. Es geht um latenten Rassismus, es geht um offene Diskriminierung, es geht um Helikoptereltern, es geht um überforderte Lehrkräfte. Sie will ja alles richtig machen. Und sie macht, also ja auch in unseren Augen als Zuschauende, am Anfang ja auch alles richtig, bis ihr das einfach komplett aus den Händen entgleitet und ja wirklich eskaliert. Aber da ist nicht nur sie dran schuld, da sind alle dran schuld. Die KollegInnen, die Eltern. Also wirklich diese Helikoptereltern, auch die gute Seele der Schule, die Sekretärin, die ja ihr eigenes Kind auch noch in der Klasse hat. Mhm. Und was ich auch so stark fand an dem Film, der ist im 4:3 Format, also hat ein ganz beengtes Bildformat, Kamerafrau Judith Kaufmann, großartige Arbeit hier wieder geleistet, weil der Film sowas total Klaustrophobisches hat. Es sind ganz oft Nahaufnahmen der Leute zu sehen und dann ist das aber Raum, also bildausfüllend. Und das spielt ja ähnlich wie schon Sönke Wortmanns Eingeschlossene Gesellschaft, der ja komplett im Lehrerzimmer gespielt hat, spielt der komplett in der Schule, also Lehrerzimmer, Klassenräume, Gänge, bricht aber auch nie aus, hat aber natürlich nicht das Humorvolle, was Eingeschlossene Gesellschaft gehabt hat, sondern das ist ein Drama. Und wie Leonie Benesch, die ja gerade Shootingstar war auf der Berlinale, European Shootingstar, in der Schwarm war, wie die das spielt, also auch so diese Verwandlung von der hochmotivierten Lehrerin zur total frustrierten, desillusionierten.
Auch
Lehrerin.
Eingeschüchtert
und, innerhalb von 2 Schulwochen.
Ja.
Das ist für mich ganz großes Kino.
Ich bin da bei ganz vielem auch bei dir, würde da gar nicht viel widersprechen. Gerade technisch finde ich den Film hervorragend gemacht. Kamera hast du angesprochen, die Bilder sind fantastisch. Dieses Eingeengte in diesem Mikrokosmos Schule spüre ich auch die ganze Zeit. Die Figur von Leonie, also diese Carla Novak, habe ich total gesehen als junge Lehrerin. Ab da fangen aber meine Probleme mit den Figuren an. Ich finde, viele der Lehrkräfte überzeichneter, als sie hätten sein müssen. Die gehen mir zu sehr ins Klischee. Und womit ich tatsächlich ein großes Problem hatte, weil es für mich allzu oft außer Acht gelassen wird, sind die Kinder- und Jugendlichenfiguren. Mal als kleines Beispiel eine Szene, in der Carla Novak, die mittlerweile von allen unter Beschuss steht. Also die Schüler sind gegen sie, weil sich rumgesprochen hat, dass sie heimlich ein Video aufgezeichnet hat in der Schule. Also die Lehrkräfte sind verunsichert, die Schüler sind gegen sie. Und dann wird sie schon regelrecht vorgeladen zu einem Interview in der Schülerzeitung.
Da muss ich kurz einhaken. Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie sich in unserer Schule wohlfühlen. Mein Bauchgefühl kann das ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, denn ich finde, in unserer Schule herrscht im Moment eine ungute Atmosphäre.
Okay, was meinst du?
Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass in unserer Schule geklaut wird.
Und können Sie denn sagen, wie es dazu kam, dass wir SchülerInnen verdächtigt wurden? Es waren ja offensichtlich falsche Anschuldigungen.
Da habt ihr recht, das war nicht richtig, aber es musste etwas unternommen werden, auch um diejenigen zu schützen, die mit der Sache nichts zu tun hatten.
Und das fasst so ein bisschen mein Problem mit dem Film zusammen. Ich finde, dass fast alle Schülerinnen und Schüler in diesem Film klingen wie 20 oder 30 somethings. Also das ist mir zu weit weg von der Realität, wie Schülerinnen und Schüler in diesem Alter, viele sind ja so zwischen 10 und 14 wirklich sind, das sind für mich alles so kleine Erwachsene und das hat mich gestört am Film.
Das ist mir gar nicht negativ aufgefallen, zumal auch der Regisseur Ilka Kataj zusammen mit den SchülerInnen vorher wirklich auch Workshops gemacht hat und die ganz nah an der Figurenentwicklung mit dabei war. Also ich kann verstehen, was du meinst. Ihr habt das auch ja ganz oft das Problem, dass also gerade Sätze, die Kindern in den Mund gelegt werden, klingen, als hätten sie sich 50-jährige ZDF-Redakteure ausgedacht. Böse gesagt, ich hab's aber. Ne? Erst hack ich auf den Steiger rum. Ist, glaube ich, sogar ZDF-kleines Fernsehspiel.
Wenn das hier alles vor die Wand fährt, du kannst immer noch ins Disneyland gehen und kannst da weiter als Karussellbremserin arbeiten.
Du wirst lachen, mein Sohn denkt mittlerweile wirklich. Aber er hat es gesagt. Ja. In Disneyland, Mama ist arbeiten, Mama fährt Karussell.
So.
So viel zu seriösen Berufsbeschreibungen 2,5-Jähriger ihrer Eltern. Will mich heute auch von der Arbeit abholen und denke, wir gehen in den Spielzeugladen, weil wir das einmal gemacht haben während der Berlinale. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Erziehungsgespräch führen.
Denke auch.
Sonst artet das aus, spätestens in der Schule.
Also ihr könnt euch auch diesen Film, Das Lehrerzimmer, ab Donnerstag diese Woche im Kino anschauen. Gucken, ob ihr die 7 Nominierungen für die diversen Lolas am Freitag nächster Woche gerechtfertigt findet oder nicht. Und wir haben uns trotzdem überlegt, mal zum Thema Schule. Es gibt ja eine ganze Menge Schulfilme, also Filme, die wirklich an Schulen spielen, ein bisschen im Archiv zu kramen, um mal für euch noch welche rauszusuchen, die wir richtig gut finden und die ihr wahlweise stattdessen oder zusätzlich zum Lehrerzimmer gucken könntet. Ich fange mal an mit dem ersten Beispiel, was mir eingefallen ist. School of Rock von 2003, Jack Black als exzentrischer Pleite-Rockmusiker, der gerade aus seiner Band geworfen wurde und auch seine Miete nicht mehr bezahlen kann, der sich dann aus Geldnot als sein Mitbewohner Ned ausgibt, dem per Telefon ein Job als Aushilfslehrer angeboten wird und der ab jetzt nicht nur Jungs und Mädels extrem unkonventionell in Musik unterrichtet, sondern auch gleich noch eine Schulband gründet.
Ich möchte euch allen Mr. Schneewy vorstellen.
Also hör zu, ich habe einen dicken Kopf. Wer weiß, was das bedeutet?
Dass Sie betrunken sind?
Nein, es bedeutet, ich war gestern betrunken. Ich habe euch im Musikunterricht gehört, ihr könnt ja richtig spielen. Warum hat mir das keiner erzählt? Heute beginnen wir unser neues Klassenprojekt Rockband.
Darf ich das meinen Eltern erzählen?
Nein!
Den könnt ihr derzeit zum Beispiel für kleines Geld, also diese üblichen 3-4 Euro, streamen auf Prime, Sky, Apple und Google oder im Abo gibt's ihn bei Paramount Plus.
Da mache ich einfach weiter mit einem Film, den du auch hattest. Da kommen wir, habe ich noch eine Ergänzung, wo er läuft, Club der Toten Dichter von 1989, da war ich 5, mit Robin Williams, unvergessen, als Englischlehrer John Keating unter seinen Schülern an diesem elitären Jungsinternat. Ethan Hawke spielt mit, wir alle wissen, dass am Ende die Klasse auf dem Tisch steht und Captain, mein Captain skandiert. Haben wir auch mal gemacht im Schulunterricht, fanden uns super. Naja, ging so. Was bis dahin passiert, gibt's bei Disney Plus im Abo auf ganz vielen anderen Plattformen für 3-4 Euro. Oder ihr schreibt mir eine Mail, ich glaube, ich habe noch eine VHS im Keller.
Dann wird Anna euch die der Reihe nach ausleihen. Dann müssen wir so eine, wie früher, so mit den Mixtapes, die man aufgenommen hat und sich dann so rumgeschickt hat, so per Post, falls sich da um Gottes Willen noch irgendwer von euch erinnern kann oder überhaupt irgendwer von euch weiß, was zum Henker ein Mixtape ist. Aber gut.
Hallo, wir haben Guardians of the Galaxy Volume 1 gesehen, wir wissen das.
Ah, richtig, ich erinnere mich gerade wieder. Dann würde ich als drittes Beispiel eines wirklich fantastischen Schulfilms hier noch in den Raum werfen. Juno von 2007, Elliot Page und Michael Cera in einem oder einer Highschool-Schwangerschaftsdramödie.
Yo, yo, yiggity, yo.
Ich bin schwanger.
Was? Soll das ein Witz sein?
Ich
habe 3 Schwangerschaftstests gemacht und ich stecke auf jeden bis zum Hals in der Scheiße.
Wie konntest du dir überhaupt genug Pipi für 3 Schwangerschaftstests rausdrücken?
Ich habe dir gesagt, ich bin schwanger und du reagierst total unbeeindruckt.
Ist das wahr?
Ja.
Bittersüßer Film und ist mir gerade nochmal so aufgefallen, unglaublich starbesetzt gewesen damals. Also Jennifer Garner, Jason Bateman, J.K. Simmons, Allison Janney und noch ein paar andere spielen damit. Vorsichtshalber, wenn ihr den nochmal gucken wollt, vielleicht Taschentücher bereitlegen und dann streamen auf wahlweise Disney Plus im Abo und auch bei vielen anderen für die bekannten 3-4 Euro.
So, dann grätsche ich hier jetzt noch mit rein, mit einem, der auch einen wunderbaren Bogen wieder zum Lehrerzimmer schlägt. Und damit meine ich nicht unser Lehrer Dr. Specht mit Robert Atzorn, eine ZDF-Serie, an die sich vielleicht auch noch einige erinnern, sondern mit dem Regiedebüt von Maren Ade, Der Wald vor lauter Bäumen. Da spielt nämlich Eva Löbau, die hier im Film das Lehrerzimmer, die Sekretärin spielt, auch eine vollkommen überforderte junge Lehrerin, die neu an einer Schule ist, irgendwo in Süddeutschland. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und ich sage, es könnte sich ums Schwabenländle handeln. Hm? Karlsruhe, ist das Schwaben? Oh Gott, ich war in Geografie sehr schlecht, da war ich Kreide holen. Egal, schreibt mir einfach gerne mit den VHS-Bestellungen für Club der Toten Dichter auch Schelten, wenn ich jetzt ein bisschen Regionalshaming betreibe. Aber in Der Wald vor lauter Bäumen auch eine vollkommen überforderte Lehrerin, eine für mich der großartigsten Szenen der deutschen Filmgeschichte. Sie steht vor der Klasse, jeder macht was anderes, keiner hört ihr zu. Sie dreht sich um an die Tafel und der Ungehorsamste der Klasse wirft so eine Kakaopackung auf sie, trifft sie auch. Sie dreht sich um und sagt ganz trocken, ey, du kannst mir doch nicht mit Kabab werfen.
Nie gesehen, soweit ich mich erinnern
also
kann.
Also bitte, ich habe dummerweise
muss ich nachholen.
Die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wo er läuft. Im Notfall mal die öffentlich-rechtlichen Mediatheken durchstöbern. Der ist da ab und zu mal. Der Wald vor lauter Bäumen. Meine Lehrerfilmempfehlung im Jahr 2023 aus dem Jahr 2006, 2007?
Werde ich rausfinden für uns alle und dann vielleicht auch nochmal gucken, vielleicht können wir das auch nachliefern oder wie Anna sagt, ihr schaut einfach selber nach, wo man den gucken kann. Ich schmeiß noch einen Klassiker hinterher, der nicht fehlen darf, wenn man über besondere, spezielle Schulfilme sich unterhält. Breakfast Club von 1985, also der feiert bald schon 40. Geburtstag, der Film. Ein Raum, eine gute Handvoll SchülerInnen, die nachsitzen müssen und die an diesem Nachmittag im März miteinander, anstatt sich um ihre Hausaufgaben zu kümmern, anfangen, übers Leben zu philosophieren. Schauspieler wie Molly Ringwald und Emilio Estevez, also der Bruder von Charlie Sheen, waren damals mit dabei. Es ist wirklich ein Klassenzimmer-Kammerspiel vom legendärsten. Netflix streamt den im Abo und viele andere auch für den bekannten kleinen Taler.
Ja, bevor ihr jetzt nachsitzen müsst, nicht Überstunden. Überstunden macht man in der Schule nicht. Nachsitzen müsst, würde ich sagen, wir machen den Sack hier zu. Oder willst du noch?
Ja, ich würde sonst noch vielleicht hinten dran schmeißen, Das schweigende Klassenzimmer.
Okay, Nachmittagsunterricht, ich hab's gehasst.
Ja.
Bedankt euch bei Tom Westerholt.
Haben wir auch drüber geredet, 2018 während der Berlinale mit Regisseur Lars Kraume, der damals zu Gast war. Für mich ist dieser Film, deswegen würde ich ihn hinten dran hängen, wirklich die Entdeckung von Jonas Dassler gewesen. Es ist ein Film, der Mitte der 50er spielt und von 2 ostdeutschen Schülern handelt, die heimlich über die Grenze nach West-Berlin gehen, um dort einen Kinofilm zu schauen und im Kino die Wochenschau sehen, wo über den Volksaufstand in Ungarn berichtet wird, der in der DDR natürlich nachrichtlich komplett gedeckelt wird. Der heimliche Ausflug kommt raus, die Schüler erzählen ihrer Klasse, was sie dort gesehen haben und dann wird's ein Film über den stillen Protest einer ganzen Schulklasse gegen ein totalitäres System.
Wie war die Haltung der SPD im Jahr 1918? Hm? Paul? Nein. Nichts. Das gibt dann wieder eine 5, Paul. Nimm die Hände aus den Taschen, wenn ich mit dir rede.
Kurt, sag du es uns.
Kurt, ich weiß, dass du es weißt. Wieso sagst du nichts?
Du hast Jonas Dassler erwähnt, Lena Klenke und Leonard Schleicher sind natürlich auch mit dabei.
Genau, Leonard Schleicher, der ja mit Lars Kramer auch den Sprung jetzt gemacht hat in der vermessene Mensch und da auch wieder mitgespielt hat. Ja, ist auch ein großartiger Schulfilm, ist bei Arthouse Plus und bei Magenta TV im Abo und auch wieder bei ganz vielen anderen Streamern für die 3 bis 4 Euro zu sehen, wenn ihr denn gerne möchtet.
Ja, den habe ich leider nicht auf VHS auf Kassette, aber Club der Toten Dichter, meldet euch gerne. Ihr habt jetzt ein bisschen Auswahl mehr zum Thema Schule im Kino, könnt uns natürlich auch gerne mal eure Lieblingsschulfilme schicken, sowas wie Fuck You Goethe 1 bis 4785. Und alle Filme über Amokläufe und Massaker an Schulen haben wir jetzt allerdings absichtlich weggelassen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
And now for something completely different, hieß es bei den Monty Pythons immer. Wir sind jetzt bei vor 3 Jahren und mitten im Lockdown. Da hat Shonda Rhimes plötzlich ein Ding rausgehauen, was alle als Guilty Pleasure weggebinge-watched haben. Bridgerton, eine kitschige Seifenoper im Kostüm über die Liebschaften und Intrigen der Londoner High Society, also einer ausgedachten Londoner High Society, wie in einem Paralleluniversum im frühen 19. Jahrhundert. Stichwort Ballsaison, Stichwort Lady Whistledown. Jetzt kommt ein Spin-off, heißt Bridgerton Queen Charlotte, also die Vorgeschichte der jungen Charlotte. Brauchen wir das, Anna?
Ich verstehe die Frage nicht. Also ich verstehe sie wirklich nicht. Also wir können doch wirklich nie genug haben aus dem Leben am Hofe, jetzt auch kurz vor der Krönung von Prinz Charles. Auch wenn das natürlich hier in der Spin-off-Reihe ohne Reggie Jean Page vonstatten geht, dem Duke of Hastings, es ist nicht dasselbe. Aber es ist Bridgerton.
Du hast mit der Königin herself gesprochen, also mit Queen Charlotte, zumindest, und da fliege ich jetzt ein bisschen aus der Kurve, zumindest mit der Älteren. Denn es geht in der neuen Serie ja um das Leben der jungen Charlotte. Wie geht das zusammen?
Ich wollte dich verwirren, ich habe es geschafft. Vielen Dank dafür. Es gibt natürlich 2 Zeitebenen, in jung und in alt. Also die Zeitebene von Bridgerton, gespielt von Golda Washville. Die ist total nett. Und ich wollte auch erstmal von ihr wissen, was ihr erster Gedanke war, als sie von einem Spin-off ihrer eigenen Figur gehört hat.
Oh gosh, very humbling. It's a very humbling experience. You know, you advocate for these characters. You put your work out into the world and you hope that people will like it. And for, you know, Shonda Rhimes and the guys at Netflix to kind of say, look, we're really interested in doing a kind of more deep dive into this character.
But when they first offered you the idea, did you believe them?
Yes, I did. It was a pinch me moment. You know, where Shonda Rhimes is a very brilliant, unique human being. When she's passionate about something, you definitely believe it.
How would you describe the state of mind of Charlotte in the spin-off?
That's an interesting question because I think, you know, I have to relate back to Bridgerton for this. You know, in Bridgerton we see, and I'm talking about the kind of intimacy and the intimate moments that she has with George, and we see briefly the love affair, the connection that they have. But in Charlotte, we discover how that has happened and the journey that these two people have gone on. You know, in Bridgerton, when I do the scenes, I always try and think of George at one moment and the family. But that's kind of, you know, in the background. It's an imagination. In Queen Charlotte, to have 13 actors in front of you who are playing your children, you know, it's extraordinary to have your imagination come to life. So, you know, that journey, I think, is really interesting for the character. And to have those layers kind of form on top of layers that have already been created, it's quite a unique experience, you know, to create something, to have those imaginations, but then to go back and go, oh, okay, you see it like this. Oh, that's great. That's interesting. Oh, you know, we're doing a little bit of that. We're doing, you know, it's really interesting. There's a lot to kind of pick out in that question.
As there are 2 time layers, the young Charlotte and the Charlotte we know from Bridgerton, how was the work with India, who's playing the younger version of yourself? And how weird is it to see a kind of a doppelganger for yourself?
You know, obviously India and I met and we had a conversation and I was very adamant that she would take the character and make it her own. There was nothing that I had in terms of advice, because I really believe that you make a character your own from your own experience, from your own journey. And Charlotte's India is very much rooted in her journey as a woman, and mine is very rooted in me as a older woman. One thing I will say is that, you know, when India was filming in the morning and I was filming in the afternoon, we, you know, we would see each other at lunchtime and kind of say, how you doing? How's it going? And she would leave and I would go into one of the rooms that she was filming in to just get a sense of history, of my own history, you know, just get a sense of the atmosphere that the younger Charlotte had been in, just to kind of create another level for myself, you know, another kind of type of storytelling. And I think I've mentioned that to India, and, you know, we've kind of thought that that was a really great idea, you know, but yeah, that was the only kind of gelling together of the two characters, with those moments where, yeah, I would kind of sit for about 10 minutes or something in a room that she had been filming in to just get that sense.
There's this scene with young Charlotte in the first episode, as she's heading to the king for the first time, explaining her dress to his her brother, like that she can die any seconds because it's out of whale bones and very uncomfortable. How much does the costume help to get a sense of the era and get a sense of the character?
It is 100% helpful. You know, obviously we have different bodies to the bodies of the women of the time. So we're not used to wearing those kind of things. So to be, you know, corseted, to have the wigs, to have, you know, all the skirt and all that kind of stuff, and the shoes are different, to have that to help you add another layer to the character, the way she stands, the way she sits, the way she walks, you know, even the way she breathes and gestures, all of that stuff changes when you wear, you know, costumes like that and wigs like that. So, yeah, it's 100% very, very particular importance, physical importance.
What does it mean to you as a woman and an actress to be a part of a show about female energy and female knowledge?
Yeah, it's fabulous. It's really, really great. And I'm so proud of both Bridgerton and Queen Charlotte that we are able, through storytelling, through, you know, the lens of storytelling, we can discuss complex situations. We can discuss complex questions and throw it out there and be, you know, very playful with it. You know, I remember my mum, you know, me as a child, reading me children's stories or, you know, The Secret Garden, and us discussing things that were going on for me, for the family, for, you know, outside of the household. And they were discussed through the medium of storytelling, through, you know, a book, a storybook. And I think Bridgerton and Queen Charlotte discuss diversity, inclusion, representation in exactly the same way. So, you know, if a little girl dresses up as Queen Charlotte for Halloween, that's moving that conversation on, you know? It's taking it out into the world. You know, parents can discuss, or friends can discuss, oh, what are you wearing? Where's it come from? It's, you know, all of that stuff is a big tick for me.
When the first season of Bridgerton was released, I got in a huge fight with my wife, because she watched some episodes without me. I was really pissed. And I hear that from a lot of people. What would you say is the success of the show?
Oh, gosh. I think it's accessible. I think what we really do, what Shonda and the writers really do well in this show, is discuss those important, difficult questions through the medium of storytelling, through the medium of period drama. And to have this historical medium, period drama, that is really quite modern in its, what's the word I'm looking for, in its delivery. I think, I find that really fascinating, that it can be really, the heat can be taken off those difficult questions, but yet pushed forward into our modern world and discussed in a really vibrant, fascinating way.
Even the show is based 200 years ago. What would you say is that's what the show tell us about today?
Yeah, that's what we're talking about, isn't it? It's about, you know, really delving into a genre, a period genre, and throwing it back out into the modern world. It's about representation. It's about representing the world that we live in and saying we can all live together. We can all be vibrant. We can all be unapologetic. We can all love, you know? We can all be sexy. We can all strive for, you know, positive female representation, positive female ideas. There's so many things that, you know, this show, I've named just a few. But I think, yeah, that's the key thing that I always take away from. It's really fascinating to be able to sit in the past, but yet throw ideas back into the modern world to be discussed.
Thank you very much. It was great talking to you.
You too. Give my love to Berlin.
So ein bisschen habe ich ja das Gefühl, Anna, dass Queen Charlotte, dass The Crown von Bridgerton ist. Liege ich da sehr falsch?
Es gibt Intrigen, ja, aber es fehlt natürlich bei The Crown, finde ich ja das Geile, dass du immer parallel Wikipedia auffasst, um nochmal tiefer in die Machenschaften des britischen Königshauses einzutauchen. Realer Natur. Das fehlt hier natürlich.
Sei denn, du hast Bridgipedia auf.
Bridgipedia, ich wette. Oh Gott, ich check das gleich. Ich wette, es gibt Bridgipedia.
Mit Sicherheit gibt's sowas, ja. Also, für euch eine Menge zu tun für die kommenden 7 Tage. Ihr könnt 2x ins Kino gehen und könnt euch auf Netflix.
Ab Donnerstag.
Ab Donnerstag, vielen Dank. Ab Donnerstag ebenfalls, also parallel zum Kinostart von Das Lehrerzimmer, könnt ihr euch auch Queen Charlotte angucken. In der kommenden Woche, Anna, haben wir großartige Gäste hier bei uns.
Ja, da braucht's uns eigentlich gar nicht, ne? Ja,
eigentlich sind wir raus nächste Woche. Wir haben ein ganz tolles Treffen mit Lea van Acken aufgezeichnet. Botschafterin des Deutschen Filmpreises in Sachen Nachhaltigkeit, eine von 3.
Darüber haben wir mit ihr gesprochen und über ihre neue RTL Now, Warner TV, RTL, HBO-Serie, die auch irgendwann jetzt kommt.
Ja.
Und während ich in Disneyland Paris, also du, da bin ich auch ein bisschen neidisch, das hätte ich auch gerne gemacht, das ging aber nicht anders, dich mit Edward Berger und Felix Kammerer getroffen, um nochmal diesen ganzen Oscar-Wahnsinn um im Westen nichts Neues zu rekapitulieren.
Ja, ich habe gedacht, wann haben wir schon mal die Möglichkeit, mit unmittelbaren Oscar-Gewinnern zu sprechen, die dort gewesen sind, nicht nur als Zaungäste, sondern ja auch wirklich insgesamt
mittendrin
4 Oscars mit nach Hause gebracht haben, was die dort erlebt haben, wie so eine Oscar-Week eigentlich abläuft, wo man da überall hin muss, wem man da die Hände schütteln muss und wie sich das anfühlt, wenn man da mittendrin ist. Das haben sie uns erzählt und das hört ihr in der kommenden Woche am Dienstag.
Erinnern Sie sich überhaupt noch daran?
Zum Teil. Die ein oder andere Erinnerung ist, glaube ich, im Champagnernebel verschwunden.
Da, so meinte ich das jetzt gar nicht.
So, das könnt ihr euch nächste Woche genauer anhören. Außerdem sprechen wir über einen maximal verstörenden Film von Ari Aster, der Bo is Afraid heißt und Joaquin Phoenix 3 Stunden lang in der Hauptrolle malträtiert. Das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Bis dahin, passt ihr bitte auf euch auf, bleibt gesund, munter und fröhlich und guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Ich war in Disneyland, deswegen sage ich, Hauptsache ist für Nacht.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.